Was genau hat Mozilla in dem Bezug nun vor?
Also das Erste, was geplant ist, ist ein Betriebssystem, was speziell für Mobilgeräte entwickelt werden soll, also eins für Tablets und Smartphones, das im Prinzip läuft auf der Hardware von Android-Handys, die also jetzt mit dem Google-Betriebssystem Android laufen. Dann würde da aber eben ein anderes Betriebssystem, das nicht unter der Kontrolle von Google steht, als Konkurrent entstehen. Das ist das eine. Und das andere, was jetzt schon wesentlich weiter gediehen ist, ist ein zentrales Login für verschiedene Internetdienste. Also, dass man den gleichen Nutzernamen und das gleiche Passwort an ganz vielen verschiedenen Stellen benutzen kann, so wie man das jetzt schon mit seinem Facebook-Login beispielsweise machen kann bei vielen Diensten.
Es gibt Beispiele für dieses Universal-Login, die schon gescheitert sind, also zum Beispiel das nicht kommerzielle OpenID, was auch so ein dezentrales Authentifizierungssystem für Webseiten und andere webbasierte Dienste sein wollte. Warum sollte das eigentlich diesmal klappen mit dieser ja an sich wirklich guten Idee des Universal-Logins?
Also Mozilla hat natürlich gegenüber OpenID damals einen entscheidenden Vorteil, nämlich dass der Firefox-Browser eben von vielen Millionen Leuten auf der Welt genutzt wird. Also sie haben schon mal einen Fuß in der Tür und haben einen direkten Kontakt zu einer großen Anzahl von Internetnutzern, die auch, sagen wir mal, versiert genug sind, nicht direkt den Standardbrowser in ihrem Betriebssystem zu benutzen. Also sie sind schon an der Zielgruppe relativ nah dran, das ist ein Vorteil. Das andere ist, dass in Firefox, dem Browser, der von der Mozilla Foundation verantwortet wird sozusagen, schon jetzt ein Dienst drin ist, den beispielsweise Google gerade auch in den eigenen Browser eingebaut hat, nämlich ein Dienst namens Sync, der dafür sorgt, dass wenn ich auf verschiedenen Geräten den gleichen Browser benutze, dass ich dann auch die Aktivitäten in den Browsern auf den verschiedenen Geräten synchronisieren kann. Also wenn ich 5 Browser-Tabs aufhabe auf meinem Handy und mache dann zu Hause meinen Rechner an, wenn ich diesen Dienst entsprechend installiert habe, dann kann ich die gleichen 5 Tabs mir wieder zu Hause aufmachen lassen. Oder ich kann mir die Browser-History, die ich auf meinem Telefon zusammengesurft habe, ist dann genauso gut auf meinem Rechner zu Hause oder auf meinem Rechner bei der Arbeit zur Verfügung. Das ist ein relativ praktischer Dienst und den will Mozilla sozusagen verwenden als Türöffner für dieses zentrale Login, das Persona heißen soll. Nämlich mit der Idee, wenn man also eines Tages, im Moment ist es noch nicht so, wenn man einen Persona-Account hat, dann ist es ganz leicht, diese Sync-Funktion zu aktivieren. Im Moment ist das relativ umständlich, weil man dadurch, dass die Daten, die dabei anfallen, es muss ja irgendwo zentral gespeichert werden, welche Tabs ich in meinem Browser offen habe. Die Daten, die dabei anfallen, die werden komplett verschlüsselt, was einer der großen Vorteile von Mozilla in diesem Zusammenhang ist. Was aber dazu führt, dass ich mein Handy beispielsweise in der Hand haben muss, wenn ich das mit meinem Browser auf dem Desktop synchronisieren will, zum ersten Mal, weil ich eben einen Code generiert bekomme, den ich dann auf dem einen Gerät einen Code generiert wird, den ich auf dem anderen Gerät eintippen muss, um diese Verschlüsselung erstmalig herzustellen. Und dieses Problem sozusagen soll mittelfristig mit Persona aus dem Weg geräumt werden. Das heißt, wenn ich diese praktische Funktion mit dem zusätzlichen Datenschutz, dass das alles komplett verschlüsselt ist, nutzen will, dann ist es besonders bequem, wenn ich mir einen Persona-Account zulege. Also das ist sozusagen das Verkaufsargument, das man sich da bei Mozilla ausgedacht hat.
Also ist Mozilla Persona ein datenschutzkonformer Identitätsprovider im Netz, könnte man fast sagen. So was Ähnliches gibt es ja, wie gesagt, haben Sie auch schon erwähnt, bei Facebook. Immer mehr Dienste kann man nur per Facebook-Login nutzen. Wie ist die Strategie von Mozilla in dem Fall, die Nutzer dazu zu bringen, sich bei Mozilla anzumelden, um eben diese Art von Identitätsprovider zu nutzen?
Einmal, das, wie gesagt, das Verkaufsargument, wenn du Firefox-Nutzer bist, wird es dir damit leichter ermöglicht, bestimmte Dienste, die dir eben Firefox bietet, zu benutzen. Das ist das eine. Und es gibt eben viele Millionen Firefox-Nutzer. Das andere ist natürlich schon sozusagen ein Appell an das Datenschutzbedürfnis des Nutzers. Wenn ich ein Facebook-Login verwende, dann teile ich in dem Moment, in dem ich mich mit Facebook irgendwo einlogge, Facebook natürlich enorm viel über mein Surfverhalten mit. Ja? Also mindestens, welchen Dienst ich da gerade benutze, denn der Login-Vorgang läuft ja dann in Verbindung mit den Facebook-Servern. Genau das aber verspricht Mozilla eben nicht zu tun. Also sie sagen, wir sind sozusagen der blinde Makler, der zwischen dir und der Webseite, die du da benutzen willst, mit einem Login zwar eine Beziehung herstellt. Wir können aber nicht nachvollziehen, welche Webseite du tatsächlich aufgerufen hast und was du dort getan hast. Denn all diese Informationen fallen bei uns entweder gar nicht an oder fallen bei uns eben nur so verschlüsselt an, dass wir sie selber nicht einsehen können. Also wir bieten dir den gleichen Dienst wie Facebook oder einen ähnlichen Dienst wie Facebook. Du musst aber nicht die Hosen runterlassen, das ist die Logik.
Aber damit wäre ja Mozilla schon vor dem Start der absolute Himmelsstürmer, weil das ja genau das ist, was alle Nutzer solcher Dienste immer bemängeln, nämlich dass genau diese Datenschutzregelungen schwierig sind. Reicht das aber wirklich aus, um den User zu ködern, zu sagen, die Daten werden verschlüsselt sein und werden also nicht für Werbe- und andere Zwecke genutzt werden können etc. und dieses Unternehmen will euch nicht so durchleuchten, wie es eventuell Facebook, Google und all die anderen wollen?
Ja, also das ist schwer zu prognostizieren. Man hat oft den Eindruck, dass Internetnutzern Datenschutz in Wahrheit relativ egal ist. Ja, also sonst, wenn es nicht so wäre, dürfte Facebook nicht 900 Millionen Nutzer haben. Insofern ist es schwer vorherzusehen, wie breit die Begeisterung für dieses Login tatsächlich sein wird und für diese Methode tatsächlich sein wird. Gleichzeitig ist es schon so, dass natürlich Mozilla eine Geschichte hat, in der sie immer wieder gezeigt haben, dass sie Produkte herstellen können, die auch von der Benutzbarkeit her, also im Zusammenspiel mit der Community, das sind ja immer Open-Source-Projekte, Produkte herstellen können, die so gut sind, dass die Leute sie gerne benutzen. Also es hätte wahrscheinlich vor 15 Jahren, als es irgendwie gegen Netscape, gegen Internet Explorer, hätte wahrscheinlich auch niemand gesagt, demnächst wird ein unabhängiger Open-Source-Browser auf den Markt kommen, der im Alleingang dem Internet Explorer gewaltige Marktanteile abnehmen kann. Und das hat man aber geschafft. Und auch mit dem E-Mail-Client Thunderbird zum Beispiel, der auch von Mozilla mit hergestellt wird, der ist auch sehr populär, weil er eben einfach ein gut benutzbares, freies Stück Software ist. Insofern kann man hoffen, dass das auch der Persona-Dienst so bequem und nützlich sein wird, dass die Leute sich davon unter Umständen überzeugen lassen. Aber wie das Rennen im Endeffekt ausgeht, ist in meinen Augen relativ unklar im Augenblick.
Glauben Sie, dass so eine anonymisierte Form der Identitäten im Internet, gefördert durch dieses Mozilla-Projekt, dafür sorgen könnte, dass so ein Werbemarkt, wie ihn Facebook und Google braucht, um zu überleben, zerstört werden könnte? Oder zeigt das einen Weg auf, wie trotzdem datenschutzkonform im Netz umgegangen werden kann?
Also ich glaube, dass der Werbemarkt im Netz dadurch zerstört wird, das halte ich für ausgeschlossen. Es ist ja auch nicht so, dass so Logins die einzige Methode sind, für Werbenetzwerke Informationen über Internetnutzung zu sammeln. Also das geht los mit Cookies. Mozilla ist selbst auch engagiert in der Do-Not-Track-Initiative, in der es also darum geht, wie man Internetnutzern zumindest eine Wahlmöglichkeit gibt hinsichtlich der Frage, wie viel Überwachung durch Werbenetzwerke sie hinzunehmen bereit sind. Und geht man durchaus offensiv mit um und sagt auch, liebe Werbetreibende, für euch ist das unter Umständen auch durchaus positiv, wenn der Internetnutzer dann das Gefühl hat, dem, was da jetzt passiert, kann ich tatsächlich trauen und da wird nichts hinter meinem Rücken, läuft nichts hinter meinem Rücken ab. Und mit dieser Art von Tracking, die dafür sorgt, dass ich beispielsweise personalisierte Werbung bekomme, bin ich unter den gegebenen Umständen durchaus einverstanden etc. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten der Koexistenz, die aber vielleicht ein bisschen transparenter sind. Und gleichzeitig gibt es dann eben vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun, ohne dabei tatsächlich beobachtet zu werden oder ohne zumindest von Facebook oder Google oder anderen, die solche Logins im Moment anbieten, beobachtet zu werden.
Können Sie die Stimmung beschreiben, die gerade bei Mozilla diesbezüglich Erneuerungen oder Ideen gerade herrscht? Also ist es so eine, wir haben das neue Big Thing uns ausgedacht und sind dabei, es zu entwickeln. Ist das eine große Aufregung dort oder eben hadert man doch noch mit der Verknüpfung natürlich mit Google und so weiter, die natürlich dafür zahlen, dass sie die Standard-Suchmaschine im Firefox sind und dafür kriegt er die Mozilla Foundation um die $300 Millionen im Jahr. Also wie ist denn da die Stimmung gerade?
Also mein Eindruck von den Gesprächen, die ich da geführt habe, ist, das sind sehr besonnene und auch durchaus bescheidene Leute, die jetzt nicht in der Gegend rumspringen und sagen, wir revolutionieren jetzt das Internet. Gleichzeitig herrscht schon eine gewisse Aufbruchstimmung, denn dieser ganze Vorstoß, also wir bieten jetzt zum ersten Mal nicht einen Browser an oder einen E-Mail-Client, sondern wir bieten Cloud-Dienste an. Also wir bieten dem Internetnutzer eine Alternative im Umgang mit Daten, die er dem Internet da draußen anvertraut und die nicht auf seiner Festplatte liegen. Das ist schon ein Aufbruch. Das wurde am Anfang des Jahres auch von der Vorsitzenden der Stiftung Mitchell Baker in einem Blog-Eintrag verkündet mit ich sag mal, mit durchaus einem Gestus des Respekts gegenüber der Aufgabe, die man sich da selbst gestellt hat. This will be a new thing for Mozilla, hat sie da geschrieben. Das ist was ganz Neues für Mozilla. Also man ist sich durchaus bewusst, dass man da ein ziemlich großes Projekt sich vorgenommen hat, aber geht da auch durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein ran, ist mein Eindruck.
Wie schätzen Sie die Zukunft der Stiftung ein, auch in Bezug auf die finanzielle Förderung durch Google? Wenn man sich mal anguckt, wie sich auch das Android-Betriebssystem entwickelt, der mobile Markt wächst unglaublich stark. Vielleicht ist diese Abhängigkeit, die man ja noch ein bisschen hat, dem Firefox-Browser gegenüber, um halt die Suchmaschine dementsprechend präsentieren zu können, vielleicht ist die in Zukunft nicht mehr so stark und vielleicht ist deshalb auch in Zukunft, vielleicht wird der Geldhahn zugedreht für die Mozilla Foundation. Was glauben Sie?
Also erstmal läuft dieser Vertrag, den Sie vorhin schon erwähnt haben, ja 3 Jahre. Also jetzt gibt es erstmal dieses, nächstes und übernächstes Jahr noch, wenn die Zahl, die da berichtet wurde, stimmt, jedes Jahr 300 Millionen. Das ist schon ein Batzen Geld, muss man sagen. Ja, da gibt es also viele Startups, die sehr froh wären, wenn sie so finanziert wären. In den 3 Jahren kann man damit jetzt schon mal einiges machen. Wie die Welt des Internets und die Welt des mobilen Netzes in 3 Jahren aussieht und wer dann bereit ist, wem wofür Geld zu bezahlen, ist, glaube ich, eine Vorhersage. Da müsste man schon ziemlich vermessen sein, um zu glauben, dass man die im Augenblick tatsächlich machen kann. Sagen wir mal, wenn es in 3 Jahren ein funktionierendes Mozilla OS gibt, also ein mobiles Betriebssystem, und es gibt tatsächlich ein paar Handys, auf denen das läuft, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Google sagt, auch da möchten wir gerne weiterhin Standard-Suchmaschine sein, denn das ist ja keine reine karitative Veranstaltung, was sie da machen, sondern es sind eben viele Millionen Leute, die default standardmäßig Google-Dienste oder insbesondere die Google-Suche nutzen, weil sie Mozilla-Nutzer sind. Also das kann auch sein, dass sich das für Google in 3 Jahren noch rechnet. Aber Vorhersagen im Internet sind immer schwierig und Vorhersagen über so einen langen Zeitraum halte ich für Scharlatanerie. Man muss immer sich vor Augen führen, dass das iPhone ist erst 5 Jahre alt. Ja? Also die Revolution bewegt sich in einem enorm schnellen Tempo.
Wann könnte denn das von Mozilla entwickelte Persona-Konzept, also dieser Identitätsprovider im Netz, datenschutzkonform, wann könnte der auf dem Markt sein?
Den gibt es tatsächlich schon. Also den gibt es in einer Beta-Version. Man kann sich so einen Account schon zulegen, schon jetzt. Das ist sehr einfach. Man braucht wirklich nur eine E-Mail-Adresse, eine beliebige und ein Passwort. Es gibt natürlich noch nicht so wahnsinnig viele Seiten, die diese Login-Möglichkeit bis jetzt zulassen. Aber also einfach mal Mozilla und Persona googeln oder bei Spiegel Online in dem Artikel über Mozilla, Google und Facebook nachschlagen. Da ist der Link drin. Da ist es im Moment natürlich so, dass man im Prinzip sich so ein bisschen selber zum Beta-Tester macht und es gibt noch nicht so viel zu testen, weil es eben noch nicht so viele Sites gibt, auf denen der Dienst implementiert ist. Der soll aber auch noch gewaltig ausgebaut werden. Also er soll beispielsweise als mögliches Zusatzfeature die Möglichkeit bekommen, da einmal verifizierte Altersangaben über den Benutzer drin zu verorten, sodass beispielsweise Eltern gemeinsam mit ihren Kindern so einen Persona-Account anlegen können und das dann wiederum sicherstellt, dass die in bestimmten Angeboten, wo sie sich damit anmelden, dann auch wirklich nur für ihre Altersgruppe passende und entsprechend kind- oder jugendgerechte Inhalte zu sehen kriegen. Also das ist im Wachsen begriffen, aber die Plattform an sich existiert schon. Sie ist nur noch nicht mit dem von mir vorhin erwähnten Sync verknüpft, also mit der Synchronisierung von Browsern über verschiedene Geräte.